Für alle die, die noch nicht so lange in der Gemeinde sind, wir haben noch nicht geschafft, den Bezug zu schaffen zur Gemeinde. Warum gehören wir hier zur Gemeinde? Wir waren hier vor 33 Jahren, war Birgit und ich hier 2 Jahre. Damals war der Günther Rink der Gemeindeleiter. Genau, und viele von euch kennen wir natürlich noch und einige neue sind dazugekommen. Dadurch kamen wir mit der Gemeinde in Verbindung. Wir haben damals Kinder- und Jugendarbeit hier mit unterstützt. Und als wir dann nach Tansania gingen, hat die Gemeinde sich dafür entschieden, uns auch weiter zu begleiten und zu unterstützen. Da sind wir sehr, sehr dankbar für über die fast 30 Jahre jetzt auch der Unterstützung von euch durch Gebete und Finanzen. Vielen Dank dafür. Ja, das Licht ist ein bisschen schwach. Man sieht das nicht so richtig, aber ich wollte euch mal 3 Bilder zeigen und euch fragen, was euch hier auffällt. Also das ist das erste Bild. Hier stehen wir übrigens vor der neuen Schreinerei schon, ne? Also da, ja. Okay, ja, ihr guckt erstmal alle 3 Bilder an, dann. Es geht jetzt nicht um. Geht das Ding, ist das Ding an? Ne, ich muss das anmachen. So. Das hier war bei einem Kindercamp letztes Jahr. Das ist im Krankenhaus, gut erkannt. Ja. Ja. Was fällt euch an diesen 3 Bildern auf? Bitte? Boah, nicht unbedingt. Teilweise ja, vielleicht, nee, eigentlich auf diesen Bildern, das ist so in den Gemeinden, ja, aber ich wollte euch auf anderes, auf was anderes hinweisen. Hier kann man es ganz schlecht erkennen, aber auch so ein bisschen so ein weißer Fleck da hinten. Genau. Weißbrot, genau. Ein einziges Weißbrot unter vielen Schwarzbroten. So geht es uns oft im Bus, auf dem Markt, auf Veranstaltungen, hier bei der Krankenhausandacht. Wenn Kinder mich irgendwo in der Stadt entdecken oder auf dem Dorf, dann rufen sie hinter mir her, Weißbrot, Weißbrot. Also nicht sagen, Mzungu, Mzungu. Ja, alle kennen mich, ich kenne die wenigsten, außer in der Gemeinde natürlich. Ja. Aber da bin ich auch allein. Und ich werde natürlich auch beobachtet. Gibt er dem Bettler was? Wie viel gibt er dem Bettler? Wie viel bezahlt er für seine Tomaten? Zahlt er ein bisschen mehr? Der hat ja mehr, der könnte ja auch mehr geben. Was man als Anfänger erstmal nicht so weiß, aber im Laufe der Jahre merkt man, dass man auch mehr geben darf, wenn man mehr hat. Das ist einfach, so funktioniert das System. Dafür kriegt der Ärmste der Armen, der kriegt es auch fast geschenkt. Ja. Hast du gesehen, wie der sich aufgeregt hat? Wie hat der Weiße sich da gerade wieder aufgeregt oder benommen? Fällt überall auf, ne? Und manchmal würde ich mir wünschen, da kriegt man auch schon mal gesagt, misch dich nicht in unsere Angelegenheiten. Das auch in der Gemeinde zum Beispiel. Jetzt ganz schwer, habe ich gestern erzählt im Zeugnis, dass das gar nicht so einfach ist, dann festzustellen, okay, ich komme aus einer anderen Kultur und schätze die Dinge anders ein. Ich muss jetzt akzeptieren, meine ältesten Kollegen sehen das anders und das muss ich jetzt einfach so mal stehen lassen, auch wenn ich die Bibel anders verstehe. Ja. Manchmal würde ich gerne inkognito gehen, nicht ständig auffallen und einfach mal normal sein, dazugehören. Aber vielleicht macht es das ja aus, was ein Missionar ist, auffallen, exotisch sein, herausfordern. Vielleicht ist das ja auch ein Stück zu, gehört das auch ein Stück zu unserem Job. Ja, heute Morgen soll es um Ausländer gehen, also Menschen, die im Ausland leben. Und dazu habe ich uns 2 Verse rausgesucht aus dem 1. Petrusbrief, der uns in letzter Zeit etwas beschäftigt hat, erst in der Missionskonferenz und später jetzt auch durch das Vorbereiten mit der Predigt. Und ich habe einen Text aus 1. Petrus 1, Vers 1 und 2, gleich die ersten 2 Verse rausgenommen, die aber so ein bisschen auch eine Überschrift sind über den ganzen Brief, den wir ja heute Morgen, haben wir gar nicht die Zeit für, da alles von zu lesen. Und da habe ich gedacht, ich nehme einfach mal nur die ersten zwei Verse. Ich habe sie auch, weiß nicht, ob ihr es lesen könnt oder ob das zu schwach ist. Und ich habe eine Übersetzung genommen, die ich euch auch empfehlen kann, von Roland Werner, einfach wenn man mal die Bibel anders oder nochmal anders hören will. Der hat das ziemlich cool übersetzt. Da heißt es in 1. Petrus 1, Vers 1 und 2. Dieser Brief kommt von Petrus, dem bevollmächtigten Botschafter des Messias Jesus. Ich schreibe an euch, die ihr von Gott auserwählt seid, Teil seines Volkes, und gleichzeitig seid ihr in der Fremde, die verstreut, ja sozusagen im Ausland leben, in den Regionen von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Ja, Gott, der Vater, hat euch schon längst als seine Kinder anerkannt und er, der Gottesgeist, hat seine Hand so auf euch gelegt, dass ihr ganz zu Gott gehört. Er bewirkt, dass ihr Gott ganz gehorsam seid und das annehmt, was Jesus euch geschenkt hat. Sein Blut, das unsere Schuld bedeckt, die unverdiente Gnade, befreiende Gnade, das ist jetzt so der Wunsch, die unverdiente befreiende Gnade und alles umfassende und der alles umfassende Friede soll euer Leben ganz erfassen. Dreimal aus in dieser Geschichte. Dreimal aus. Wir sind Ausländer. Nee, wir sind auserwählt, das erste aus. Auserwählt. Dann sind wir Fremde. Wir sind Ausländer, das zweite aus. Und wir leben im, ich sag schon wir, ich habe schon was vorweggenommen. Das schreibt Petrus den Leuten, die er dort schreibt. Und darum soll es heute Morgen gehen. Aber als erstes stellt sich Petrus vor. Ja, Petrus stellt sich vor. Er sagt, ich bin der bevollmächtigte Messias, Botschafter des Messias Jesus. Der bevollmächtigte Botschafter des Messias Jesus. Ich bin der Apostel, steht in anderen Übersetzungen. Ich bin der Gesandte. Ich bin der Gesandte Jesu Christus, von Jesus Christus persönlich beauftragt. Meiner, der nimmt den Mund aber ganz schön voll, finde ich, ne? Dafür, dass er auch teilweise ganz schön versagt hat. Aber das Schöne an Petrus ist, er ist beim Versagen nicht stehen geblieben. Er hat Gnade erlebt und ist heil geworden. Er wusste, sein Versagen ist ihm vergeben. Ich habe kürzlich den Spruch gelesen, Gottes Liebe ist größer als mein Versagen. Das hat mir richtig gut getan. Gottes Liebe ist größer als mein Versagen. Gottes Liebe kommt damit zurecht. Und hier kann Petrus mit voller Überzeugung auftreten und sagen, ich bin der bevollmächtigte Botschafter. Das ist das erste Takeaway, was wir hier mitnehmen können. Vielleicht können wir das auch auf uns beziehen. Wir sind auch bevollmächtigte Botschafter Jesu Christi. Und der erste Gruß, den er an die Gemeinde oder an die Gemeinden schickt, an die Menschen, an die dieser Brief geht, ist Gnade und Friede sei mit euch allen. Der Wunsch nach Frieden ist ja ganz groß, auch heute wieder, oder schon wahrscheinlich immer gewesen. Gnade annehmen, das können wir auch noch, ganz gut, aber Gnade gewähren, damit Friede entsteht. Vielleicht mal eine Herausforderung, darüber nachzudenken. Da, wo kein Friede entsteht, ob vielleicht nicht Gnade dran ist. Auch in unseren persönlichen Konflikten mit anderen lieben Glaubensgeschwistern. Und wir kommen hier jetzt zum ersten Aus, fast schon zum zweiten Aus, auserwählt. Es geht hier um die Region, die damals Kleinasien genannt wurde, die heutige Türkei. Und den Brief, der wurde etwa 60 nach Christus geschrieben und richtet sich jetzt an die Judenchristen, die im Ausland wohnen, die in der Diaspora leben. Aus welchen Gründen auch immer sie da sind. Die große Verfolgung war da noch nicht, aber die waren trotzdem schon verstreut. Und Petrus schreibt, das sind die Empfänger, aber wir können eigentlich schon gleich festhalten, dass da Jesus ja nicht nur für sie gestorben und auferstanden ist, sondern auch für uns, gehören wir eigentlich auch zu den Empfängern dieses Briefes. Wir sind auch zu Kindern Gottes gemacht worden. Wir sind das neue Volk Israel. Und daher können wir uns ganz getrost auch als Briefempfänger sehen hier an der Stelle. Und ich denke, das gilt auch nicht nur für Missionare, die irgendwo hinausgesandt sind, sondern dieser Brief von Petrus gilt für uns alle. Und Petrus sagt euch, sagt uns, wir sind Auserwählte. Auserwählte. Du bist ein Auserwählter. Du bist eine Auserwählte. Ich weiß nicht, ob ihr euch das immer mal wieder vor Augen führt. Da schreibt er weiter in den Versen 3 bis 5. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Jesus lebt, an den wir glauben, der lebt, der ist nicht im Grab geblieben, wie das in vielen anderen Religionen ist. Da lebt der Religionsstifter gar nicht mehr. Aber unser Jesus lebt, zu dem können wir heute, hier und heute eine Beziehung haben und pflegen. Jesus hat den Tod besiegt. Ich weiß nicht, ob ihr euch als Auserwählte fühlt. Fühlt ihr euch so, dass ihr auserwählt seid, etwas Besonderes seid, herausgerufen? Wir haben es heute Morgen auch im Abendmahl so nochmal neu uns vor Augen geführt. Gott, der die ganze Welt in seinen Händen hält, der hält auch uns, der kennt uns persönlich. Der weiß sogar, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben oder wie wenige, wie bei Daniel und mir und bei manchen anderen. Gott weiß das, Gott hat sie gezählt, steht in seinem Wort. Dürfen wir uns das bewusst machen? Dürfen wir uns das, darf ich euch dazu herausfordern, nochmal darüber ins Staunen zu kommen? Wir sind auserwählt. Aber was heißt das genau, das Auserwähltsein? Ist das jetzt eine besondere Elite? Ist das, dass wir was Besonderes sind und mit der normalen Bevölkerung vielleicht gar nicht in Kontakt kommen sollen? So wie der Kader der deutschen Fußballmannschaft, der triumphal unter tosendem Applaus ins Stadion einzieht, von allen bejubelt, sind das so ganz besondere Leute? Oder was hat hier Auserwählung zu bedeuten? Die Auserwählung hat was anderes an dieser Stelle. Es ist keine Elite, keine Überlegenheit, sondern einfach die Tatsache, dass Gott eingegriffen hat. Gott hat die Initiative ergriffen. Das bedeutet es Auserwählung. Gott hat die Initiative ergriffen, dich auszuwählen, mich auszuwählen, uns auszuwählen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal kommt man ja ins Zweifeln. Manchmal hat man Krisen, manchmal ist man krank. Manchmal fühlt man sich auch einfach minderwertig, nicht fähig, überhaupt den nächsten Tag zu begehen, überhaupt das nächste Ereignis in Angriff zu nehmen. Und mir hilft es da, mir das bewusst zu machen, dass ich zu Gott gehört, dass ich ein Auserwählter bin. Und mir hilft besonders die sieben Steine der Identität, der christlichen Identität, die Thomas Harry in seinem Buch beschreibt, von der Kunst der Selbstführung. Wen das interessiert, den kann ich das gerne geben oder auch schicken per Mail. Das bete ich teilweise täglich morgens, um mir das neu bewusst zu machen. Ja, ich bin von Gott gewollt. Ja, ich bin von ihm gekrönt. Ja, ich bin von ihm gerufen. Heute Morgen hatten wir es auch am Abendmahl von diesem Vers. Du bist mein, ich gehöre zu Gott. Und Psalm 23, er versorgt mich, der vierte Stein der Identität. Er versorgt mich. Der fünfte Stein, er liebt mich unaussprechlich, weil er auf Jesus sieht bei meinem Unvermögen, kann er mich bedingungslos lieben. Er liebt mich. Er hält mich an seiner rechten Hand. Der sechste Stein der Identität und der siebte Stein. Ich bin unaussprechlich gesegnet mit jeglichem geistlichen Segen. Wenn ich mir das morgens vor Augen führe, das erfüllt mich, gibt mir Mut, gibt mir Kraft, wieder neu zu starten und in den Tag zu gehen mit dem Bewusstsein. Und ich denke, das ist das, was Petrus uns hier auch zeigen will. Du bist ein Auserwählter. Du bist eine Auserwählte. Mach dir das bewusst. Du bist nicht allein. Jesus ist mit dir. Und hier kommen wir zum zweiten Aus. Wo geht das hin mit den Auserwählten? Die Auserwählte, wo sind die? Die sind oder was sind die? Die sind Ausländer. Die Auserwählten sind Ausländer, die im Ausland wohnen. Vielleicht denken wir, das ist ja ganz offensichtlich hier, er redet ja hier zu Judenchristen, die irgendwo verstreut leben und nicht mehr in Israel, deswegen redet er über sie als Fremde. Aber ich glaube, dass Petrus hier noch was ganz anderes rüberbringen will. Ich glaube, Petrus will hier rüberbringen, dass zu der Erwählung dazugehört, dass wir als Kinder Gottes Fremde in dieser Welt sind. Wir sind Fremde. Wir sind und bleiben Fremde. Weil unsere Heimat der Himmel ist. Andere Übersetzungen sprechen von Nichtbürgern, Fremdlingen, Weltfremden. Wenige Weißbrote zwischen ganz vielen Schwarzbroten. Und unsere eigentliche Heimat, unser eigentliches Zuhause ist nämlich nicht die Erde, sondern der Himmel. Deswegen sind wir hier Ausländer, die im Ausland leben. Wenn wir 1. Petrus 1, Vers 4 lesen, steht, auf uns wartet ein unzerstörbares Erbe, wunderschön und unvergänglich, das in der Himmelswelt bereit liegt, eigens für euch. Und das ist uns mit der Auserwählung geschenkt worden. Jesus, diese Heimat haben wir durch die Auserwählung beschenkt bekommen. Das hat, und das war nicht billig, das hat Jesus das Leben gekostet. Sein Blut hat dafür bezahlt, dass wir Himmelsbürger geworden sind. Im Hebräerbrief heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich möchte euch das ein bisschen verdeutlichen, warum ich das sage mit dem Ausländer, dass wir Ausländer sind. Glaub nicht, dass wir uns so fühlen. Auch wenn wir hier in Deutschland geboren sind, aufgewachsen sind, als Christen dürfen wir uns als Ausländer sehen. Das neue Normal eines Christen ist, ein Ausländer zu sein hier auf der Erde. Ähnlich wie bei uns Weißens, wenn wir in Tansania sind. Wir haben einen deutschen Pass, wir haben die deutsche Staatsbürgerschaft mit vielen Rechten und Pflichten und Privilegien. Und ab und zu werden wir dann gefragt, na, wollt ihr nicht langsam mal die tansanische Staatsbürgerschaft annehmen, wenn ihr schon so lange hier seid? Aber das können wir uns eigentlich nicht vorstellen, weil dann müssten wir die deutsche Staatsangehörigkeit abgeben, den deutschen Pass abgeben. Eine doppelte Staatsbürgerschaft gibt es nicht mit den Tansaniern. Und ich denke, so ähnlich ist das auch mit der Himmelsstaatsbürgerschaft. Die hat auch keine doppelte Staatsbürgerschaft. Es gibt nur eine. Wir können nicht in beiden leben. Wir haben die himmlische Staatsbürgerschaft. Und das duldet keine irdische Staatsbürgerschaft neben sich. Leute, die eine andere Staatsbürgerschaft haben, ihr kennt das, auch hier gerade in Rüsselsheim, die verhalten sich anders, häufig. Reden anders, vielleicht nutzen sie auch ihre Sprache, die sie aus ihren Ländern mitbringen, andere Sitten, andere Gebräuche, andere Musik, andere Kleidung. Und eigentlich überall auf der Welt erwartet man, dass sich die Ausländer eingliedern, dass sie so werden wie die Einheimischen. Aber es gelingt sehr selten. Die meisten stechen raus. Die Andersartigkeit kommt immer wieder aus allen Knopflöchern raus. Und die Herzensherkunft wird immer irgendwo sichtbar. Und ich denke, das ist eigentlich ein schöner Vergleich zu unserer Himmelsbürgerschaft. Das ist hier der Vergleichspunkt. Wir sollen so leben, unserer Heimatkultur entsprechend leben, damit anderen, wir sollen nicht gleich werden, sondern wir sollen anders leben. Wir sollen der Staatsbürgerschaft entsprechen, die im Himmel gedacht ist. Aber wie ist sie denn gedacht im Himmel? Wie ist sie denn gedacht? Was ist das denn? Und Petrus führt hier nichts Geringeres an als Gott selbst, als Vorbild. Gott selbst soll das Vorbild sein. So sollen wir sein. Da heißt es nämlich in 1. Petrus 1, Vers 16, seid heilig. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr in eurer gesamten Lebensführung heilig sein. Heilig sollt ihr sein, so wie ich heilig bin. Wow. Keine Kompromisse. Null Toleranz für Sünde und Unheiligkeit. Null Toleranz. Heilig. Beim Beschäftigen mit dem ersten Petrusbrief habe ich gemerkt, wo ich persönlich lieber manchmal an den Grenzen spiele. Und statt mich von Sünde fernzuhalten, teste ich, was gerade noch geht und tappe dann immer mal wieder auch in die Falle. Stopp! Null Toleranz für Sünde. Null Toleranz. Gott ist heilig und er will, dass wir heilig sind. Jesus wird da auch ganz krass an einer Stelle und er sagt, wenn die Hand dir zur Sünde wird, dann hack sie ab. Wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde wird, dann reiß dein Auge raus. Ich weiß nicht, wie er diese Stellen versteht. Ich habe jahrelang gedacht, naja, keine Ahnung. Habe mir keine weiteren Gedanken darüber gemacht, bis ich mal einen Ausleger hörte, der sagte, natürlich sollen wir uns nicht die Hand abschneiden oder das Auge rausreißen. Aber Jesus macht deutlich, wir sollen drastische Maßnahmen unternehmen und nicht spielen, sondern drastische Maßnahmen. Sich eben nicht an Sünde gewöhnen, nicht die Grenzen verwischen, sondern aus diesen spezifischen Fallen, die jeder bei jedem Jahr anders sind, überlegen, wie man da rauskommt, wie man das vermeiden kann. Zur Heiligkeit oder zum Heiligsein gehört natürlich auch die Heiligung. Klar, wir fallen hin und da kommt die Gnade wieder ins Spiel. Wir dürfen Gnade erleben, wir dürfen Vergebung empfangen, dürfen aufstehen, Krone richten und weitergehen. Und das gehört zur Kultur der Himmelsbürgerschaft dazu. Das gehört dazu, dass wir auch fallen können und dass wir aber wieder aufstehen können und wieder vorwärts gehen können. Aber wenn wir Gott als Vorbild haben, ist das natürlich schon der Hammer, den uns hier Petrus zeigt. Was das Ziel sein sollte. Wir sollten uns eben nicht daran gewöhnen, dass das ständig ein Aufstehen, ein Hinfallen und Aufstehen ist, an der gleichen Stelle. Das ist eine Challenge hier, denke ich, die Petrus uns hier gibt. Aber zurück zum Thema Ausländer. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, wenn ihr als Ausländer hier angesprochen würdet. Ist das ein fremder Gedanke? Der Petrus fängt ja so positiv an und sagt, auserwählt, und jetzt sagt er plötzlich, du bist ein Ausländer. Das Fremdtier. Vielleicht haben wir bisher das als mit einem negativen Gefühl belegt, diesen Namen, diese Bezeichnung. Vielleicht können wir versuchen, das zu überschreiben heute. Sagen, nee, ist was Positives. Und ich soll sogar ein Ausländer sein. Ich soll so leben, nämlich wie es der himmlischen Kultur entspricht. Die Frage ist, sind wir das oder sind wir sehr angepasst? Ecken wir irgendwo an? Merken andere, dass wir in einer anderen Kultur leben? Dass wir nach anderen Regeln leben? Stehen wir dafür ein? Sind wir überrascht, wenn wir mit Ausländerfeindlichkeit plötzlich passiert? Wir lesen es in 1. Petrus 2, Vers 1. Trennt euch also von aller Bosheit, jeglicher Hinterhältigkeit, von allem Heuchelei. Ich kann es leider nicht so gut lesen. Heuchelei und allen üblen Nachreden. Hey, das gehört nicht zur himmlischen Kultur dazu. Das ist die irdische Kultur. Und das andere, dass diese Himmelsbürger, diese Ausländer fallen dadurch auf, dass sie ständig in der Bibel lesen wollen, dass sie die Gemeinschaft suchen, dass sie sich vom Geist Gottes erfüllen lassen wollen in der Gemeinschaft mit anderen. Dadurch fallen die auf. Die sollen so stark nach ein Verlangen haben nach geistlicher Gemeinschaft, nach der Bibel, nach selbst Bibellesen, wie kleine Säuglinge, die ständig nach Milch schreien. Wie oft brauchen Säuglinge Milch? So einmal die Woche? Oder? Reicht doch, ne? Einmal am Tag? Säuglinge, frisch geborene, ich glaube, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich alle 2 Stunden oder so, ne? Petrus benutzt auch hier wieder ein starkes Beispiel. Ich wurde jetzt so daran erinnert, wir haben ja sowas nicht in Tansania, aber hier fährst du Auto und dann plötzlich kommen so durch Dörfer, wenn du durch Dörfer fährst, sind so Anzeigen, die dir zeigen, wie schnell du unterwegs bist. Ja, wozu braucht es das denn? Jeder weiß doch, dass er 50 fahren soll. Ja? Aber diese Schilder, die, denke ich, sind genau das, was wir als Gemeinde brauchen, was wir als Himmelsbürger brauchen. Wir brauchen die Bibel, wir brauchen die Gemeinschaft, die genau diese Schilder für uns sind. Hey, wir sind auf dem Richt, wir fahren 49, ja? Wir sind genau richtig in diese, wir sind gut unterwegs. Oder halt, nein, hey, hier 55, das ist zu viel, rot. Ich denke, das kann man mit dem Bibellesen oder mit der geistlichen Gemeinschaft vergleichen. Wir brauchen das alle. Heutzutage habe ich den Eindruck, haben auch viele gar kein Problem mehr damit, ihr Christsein allein auszuüben, brauchen keine Gemeinde mehr, brauchen vielleicht auch keine Bibel mehr. Das ist doch alles ganz in Ordnung so. Aber wir brauchen das. Wir brauchen dieses Erfülltwerden vom Heiligen Geist immer wieder auch in der Gemeinschaft. Wir brauchen diese Bestätigung, wie dieses grüne Schild. Ja, du bist voll richtig gut. Wir müssen uns gegenseitig auch da ermutigen auf dem Weg. Und an anderen Stellen müssen wir auch hören, hey, das passt gerade jetzt nicht zur himmlischen Kultur. Die Frage ist aber jetzt, die uns zum Schluss, zum letzten Punkt noch führt, ist, wozu sind wir eigentlich Auserwählte, Ausländer, die im Ausland leben? Was ist das Ziel des Ganzen? Da schreibt Petrus auch wieder in 1. Petrus 2, Vers 9 und 10, da schreibt er, doch ihr seid eine von Gott auserwählte Generation. Schreibt wieder, die Auserwählung ist wieder im Vordergrund hier, eine Gemeinschaft von Priestern, königlichen Priestern. Das ist die Aufgabe des Ausländers. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen Priester sein. Was macht der Priester? Der Priester verbindet die Menschen, versucht die Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Versucht Menschen zu versöhnen mit Gott. Und da zeigt auch wieder, dass das Ausländersein, diese Andersartigkeit, das Ziel hat, dass noch mehr Menschen auch Ausländer werden, nämlich Himmelsbürger werden. Wir dürfen noch mehr Menschen in die Versöhnung mit Gott bringen. Und das gilt nicht nur Spezialisten wie Predigern oder Älteste oder Diakone oder Missionare. Nein, wir sind alle Priester. Und ich denke, wir als Gemeinde leben das ja auch ein Stück. Gerade die Brüdergemeinden leben das allgemeine Priestertum, dass es eben nicht nur die Spezialisten gibt, sondern dass wir alle irgendwo beteiligt sind und alle Priester sind. Wir sind alle Priester, denen Gott natürlich den Begabungen entsprechend Möglichkeiten gibt, Menschen zu Gott zu führen. Birgit ist nicht die Evangelistin, die sich da auf eine Kiste stellt, auf dem Marktplatz oder großartig predigt. Aber jetzt am Krankenbett hat die wie vielen Menschen helfen können. Ja. Einfach im ganz normalen Gespräch. Und ich denke, so hat jeder von uns Gaben und Möglichkeiten. Wir müssen einfach offen dafür sein, wo wir Gott uns gebrauchen als Priester, um Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen. Und das ist der Grund, warum wir Tansania jetzt halt sind, warum wir Schulen bauen, warum wir die Handwerkerschule haben, warum wir auch immer noch unter diesem Volksstamm arbeiten, den Wayao, wo weniger als 5% bisher Jesus kennengelernt haben. Und das Krankenhaus ist nach wie vor ein Türöffner in diesen Stamm hinein. Und wie wir es gehört haben eben von Irene, die dann Gottes Kraft kennenlernen und dann plötzlich auch merken, Jesus ist da, Jesus kann helfen und ihr Leben Jesus übergeben. Ich möchte euch zum Abschluss noch ein Bild zeigen oder noch ein Zeugnis mitgeben von Matteo. Matteo war ein ganz normaler Schüler bei uns an der Call and Vision. Und er kommt aus einem Dorf, das ist etwa 160 Kilometer weg von, von der Schule in Danda. Dort haben die Benediktiner vor über 100 Jahren eine Station mit einem Krankenhaus gebaut. Die mit uns unterwegs waren, die können sich vielleicht erinnern, das war so ein Riesenkrankenhaus da auf dem Weg an der Hauptstraße. Ja, Matteo hat bei Andachten und Gottesdiensten war eigentlich eher skeptisch. Er war anderes gewohnt. Aber er merkte dann plötzlich, dass er Jesus braucht. Dass er sein Leben alleine nicht in den Griff kriegt. Und hat durch Kraft mit dem Heiligen Geist hat er seine charakterlich schwierigen Sachen auch versucht anzugehen und ist gewachsen darin, ist jünger geworden. Jünger Jesu. Und als Gotteskind wurde sein Verhalten verändert. Er wurde, wenn man Himmelsbürger wird, dann verändert sich da was, auch charakterlich und überhaupt. Und seine Mutter, als Matteo in den Ferien nach Hause kam, konnte die Mutter ihren Sohn nicht mehr wieder. Die sagt, was ist denn da passiert? Warum bist du so anders? Und war ganz neugierig, was da passiert ist. Aber irgendwie hat Matteo das nicht geschafft, ihr das zu vermitteln so richtig. Ich weiß nicht, warum. Das ist noch eine Frage so im Hinterkopf, die ich noch bearbeiten will. Aber das Interessante ist jetzt, letztes Jahr, nach dem Unfall von Birgit, kam sie in dieses Krankenhaus, nach Andanda. Und ratet mal, wer uns besucht hat. Die Mutter von Matteo. Die Mutter von Matteo hatte gehört, die Frau des Projektleiters der Schule, wo mein Sohn hingegangen ist, liegt im Krankenhaus, die müssen wir besuchen. Oder vielleicht hat auch ihr Sohn gesagt, hey, die musst du besuchen, keine Ahnung. Jedenfalls kam die und besuchte uns. Die hat einen Obststand, brachte dann Obst mit, die brachte Geschenke mit. Und die kam nicht nur einmal, nicht nur zweimal, wir waren ja 4 Wochen da, die kam gefühlt jeden dritten, vierten Tag. Und dann waren wir wieder zu Hause, dann musste erstmal die Wundheilung stattfinden und was weiß ich alles. Dann musste man nochmal zurückkommen für eine zweite OP, um die Schrauben zu verkürzen. Und wer tauchte wieder auf? Wieder Mama Matteo. Und irgendwann haben wir uns gefragt, habe auch Birgit gefragt, hey, ich habe den Eindruck, da ist irgendwie, vielleicht ist da noch mehr. Vielleicht möchte die auch Jesus kennenlernen. Dann habe ich sie irgendwann gefragt und habe ihr nochmal den Unterschied erklärt zwischen Evangelium und Religion. Und da hat sie gesagt, ja, ich möchte gerne Jesus als meinen Herrn und Heiland in meinem Leben aufnehmen. Ich möchte die Veränderung, die mein Sohn gemacht hat, auch erleben. Und dann hat sie da niedergekniet und ich habe ihr ein Gebet vorsagen können. Sie hat Jesus ihr Leben übergeben. Und die strahlt. Ich habe sie in den Bildern. Achso, warte mal, hier gab es doch noch mehr Bilder. So, da ist sie. Die strahlt einen Frieden, eine Freude aus. Das ist unglaublich. Jedes Mal, wenn wir sie sehen, weil ich komme ab und zu mal da durch und dann halte ich. Und da waren wir zum Beispiel auch jetzt mit der Besuchergruppe, kamen wir durch und haben sie direkt getroffen. Und dann mussten wir dann mal ein Bild machen. Mit dem Vorstandsvorsitzenden von Wiedenest, dem Volker Aßmann. Das ist stark. Wir durften hier am Priesterdienst beteiligt sein. Angefangen durch unsere zwei Pastoren an der Schule und dann weitergeführt von uns. Ja, und wozu so ein gebrochener Fuß nicht alles auch gut sein darf. Preis den Herrn. Auserwählte Ausländer, die im Ausland leben und jetzt Priester sind. Das wünsche ich uns, dass wir uns das irgendwie weiter durch den Kopf gehen lassen, dass wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass das was Positives ist, ein Himmelsbürger zu sein und vielleicht Ausländer genannt zu werden. Und ich würde mir wünschen, dass wir ganz viel Ausländerfeindlichkeit erleben oder zumindest, dass Leute uns komisch finden und ins Nachdenken kommen. Leute das komisch finden, dass wir so geduldig sind. Sollte das komisch finden, dass wir als Ehepaar noch zusammenhalten, obwohl es sehr schwierig ist. Und dass wir Wege suchen, vielleicht auch mit Hilfe anderer wieder zurechtzukommen. Dass man schwierigen Menschen nicht einfach aus dem Weg geht, sondern dass man versucht, irgendwie wieder versöhnt zu werden in irgendeiner Form, Hilfe in Anspruch nimmt. Da zeigt dann, dass wir anders sind. Auserwählte Priester, die als Ausländer im Ausland mit himmlischer Staatsbürgerschaft Menschen mit Gott versöhnen. Steht doch nochmal auf und ich bete noch für uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für Petrus, der uns hier so ein bisschen herausfordert, nachzudenken, wer wir sind und mit welchem Auftrag du uns hier auf die Erde gestellt hast. Wir sind berufen, sind von dir gewollt, aber du hast uns auch einen Auftrag gegeben. Wir sind nicht für uns alleine. Und wir sind vor allen Dingen auch als Gemeinde zusammen. Das haben wir heute Morgen so schön auch feiern dürfen nochmal. Herr, segne uns, segne dein Wort an uns, lass es in uns wirken. Darum bitte ich dich. Amen.